SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 17. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Beim Pilzesammeln mit Opitz und dem Jungen für alles, Raimund, hat Mieczysław Wojnicz eine seltsame Erhebung im Wald entdeckt, die sich als eine aus Erde, Moos und Tannenzapfen modellierte liegende Frau erwies. Eine naturnahe Vorläuferin der Gummipuppe, eine Tunchi, die die Köhler sich zur Triebabfuhr erschaffen haben. Opitz und Raimund finden das ganz normal, nur Mieczysław ist irritiert und fragt sich, ob er diese Art Trieb überhaupt verspüre. Sein mühsam errichtetes Selbstbild gerät in Görbersdorf, das für ihn doch ein Ort der Zuflucht sein sollte, immer häufiger gefährlich ins Wanken. Es liest Timo Weißschnur.
Alle sprachen immer davon, ins Kurhaus umzuziehen, sobald dort ein Platz frei werde, wodurch der Eindruck entstand, sie wohnten nur vorübergehend im Gästehaus für Herren. Wojnicz war intelligent genug, um alsbald zu erkennen, dass hier ein gewisses, einem jeden recht genehmes Spiel im Gange war, an dem er selbst im Übrigen unbewusst auch teilzunehmen begann. Denn schließlich glaubte niemand daran, dass im Kurhaus jemals ein Platz frei werden würde. Und auch er selbst wollte nicht daran glauben. Ja, vielleicht wünschte er sogar, jener sagenumwobene Platz werde niemals frei, müsste er doch dann sein Versprechen halten und in das Hauptgebäude des Sanatoriums übersiedeln, was fatal für seinen Geldbeutel gewesen wäre. Während man im Gästehaus für Herren durchschnittlich 150 Mark zahlte, musste im Kurhaus der doppelte Betrag aufgebracht werden. Natürlich, es gab dort einiges mehr an Annehmlichkeiten, befand sich doch alles vor Ort, die Zimmer waren komfortabler und die Küche mit Sicherheit besser. Manchmal wehten die köstlichen Gerüche von dort bis herüber in den Park. Auch erschienen die Kurgäste aus dem Kurhaus, wenn man sie auf der Promenade sah, größer und sauberer und ihre Hemden waren weißer. Sie erinnerten an gut gemästetes Federvieh, auch wenn sie ebenso krank waren wie alle anderen. Die Frauen trugen die seit einigen Jahren so moderne Taubenbrust, eine oberhalb der Brüste sich bauschende Masse an Batist- oder Seidenstoff, die den Anschein erweckte, sie sprudele eben schäumend aus dem eng anliegenden Rock empor. Bei den Männern ragte der Kopf aus einem steifen Kragen, als werde er auf einem Tablett zum Nachmittagstee gereicht, und ihre Leibröcke ähnelten dem Gefieder von Täuberichen. Die Kurgäste wählten ihre Spazierkleidung voller Sorgfalt, als weilten sie nicht im Sanatorium, sondern wären geladene Gäste auf einem Staatsfeiertag. Von ferne klangen ihre Stimmen wie leises Taubengurren. Alle flanierten sie gemächlich einher und hinterließen mit ihren Stöcken und Schirmen kleine Löcher auf dem Spazierweg. Allein die Tatsache, dass jemand ein Zimmer im Kurhaus belegte, adelte ihn und verlieh ihm eine deutliche Überlegenheit bei allem, was sich auf der Promenade ereignen konnte, garantierte ihm stets den Vortritt sowie das Vorrecht, auf Bänken Platz zu nehmen, die siegreiche Meinung bei Debatten, die überragende Witzigkeit der erzählten Schnurren. Der tägliche Spaziergang war Teil des Triumphes, den jene Menschen hier, in der traurigen Wirklichkeit ihrer Krankheit, allein deswegen feierten, weil es ihnen aufgrund ihres Wohlstandes gelang, unter besseren Bedingungen, gleichsam auf zivilisierterem Wege, ihre Erkrankung zu pflegen. Die Kurgäste aus den Gästehäusern und gemieteten Villenzimmern spazierten in einem anderen, schnelleren, ja sagen wir pragmatischen Schritt, führte er doch an ein Ziel, was stets das Kennzeichen der Niedrigergeborenen ist. Wer aber in der Volksheilstättenabteilung für die ärmsten Patienten wohnte, streifte wiederum ohne rechtes Ziel über das Sanatoriumsgelände, suchte er doch die teuren Heilanwendungen gleichsam durch die einfachste und möglicherweise wirksamste aller Therapien, die Luftkur, zu ersetzen. Recht häufig kam es vor, dass Mieczysław auf der Promenade die polnische Sprache vernahm. Oder es drangen während der Liegekur vom anderen Ende der Veranda Worte an sein Ohr, die gewissermaßen runder, freundlicher klangen und ihn gleich ansprachen, nicht als reine Laute, sondern als fertige Bedeutung und damit sofort Eingang in sein Gehirn fanden, von wo sie sich kaum wieder vertreiben ließen. In dieser ruhigen Gegend, die ihn heilen und nicht unangenehm erregen sollte, waren diese Worte wie hinterhältige, plötzlich aus dem Erdreich hervorstehende Wurzeln, über die man allzu leicht ins Stolpern geriet. Wenn es irgend ging, versuchte Voynich, Begegnungen mit Landsleuten zu vermeiden, denn erstens war es wohl vorteilhafter, das Deutsche zu praktizieren, als seine Energie mit, wenn auch vertrautem, so doch belanglosem Geplauder auf Polnisch zu verschwenden. Zweitens gingen ihm die Polen auf die Nerven mit ihrem ewigen Herdentrieb. Immerfort hingen sie zusammen, ballten sich zu einem geselligen Batzen, der sich auf der Promenade mal hierhin, mal dahin, mal dorthin wälzte, nur mit sich selbst beschäftigt, nach außen hin selbstsicher auftretend, im Grunde aber voller Komplexe, durchdrungen vom Gefühl, nicht dazuzugehören. Sie bildeten eine Art beweglichen Nabel der Welt, der nur sich selbst betrachtete und blind für alles war, was sich ringsumher ereignete. Manchmal, wenn sie ihm entgegenkamen, immer als Gruppe, drangen Worte an sein Ohr, die ihn in Verlegenheit stürzten, auch wenn sie ganz harmlos waren. »Aczkolwiek, ob zwar, Zawuje Rączki, küss die Hand, Pan Wibacze, Verzeihung der Herr.« Diese charakteristischen Phrasen versetzten ihn sofort wieder nach Lemberg, obwohl er doch so weit davongelaufen war, sich fast schon befreit hatte. Es störte ihn die sorgsam verborgene Unsicherheit der Polen, die sich auf jede mögliche Weise zu maskieren suchte, eher bereit, sich in Tollkühnheit zu verwandeln, als sich entlarven zu lassen. Am häufigsten sah er drei Männer, die stets gemeinsam spazierten. Sie waren etwa im gleichen Alter und etwas nachlässig, aber doch gut gekleidet. Ihrem Akzent nach mochten sie aus Warschau sein. Der Älteste, ein leicht korpulenter Mann mit Brille und schütterem Haar, sah aus wie ein Lehrer und als solchen bezeichnete ihn Voynich auch in Gedanken. Der Zweite, ein wenig älter wohl als Mieczysław, war abgemagert und hustete. Dieser hätte alles sein können, Student, Beamter, ein armer Schlucker, der auf dem Gutshof reicher Verwandter untergekommen war. Der Dritte endlich, ein bärtiger, nicht besonders stattlicher Mann, stützte sich beim Gehen auf einen Stock und gestikulierte immerfort heftig mit der freien Hand. Manchmal schlossen sich ihnen zwei Damen an, beide in wenig kleidsamen Jacketts von unbestimmter Farbe, und dann wurde die Gruppe unangenehm laut, ja streitlustig gar. Eine der Frauen hatte ein perlendes Lachen, womit sie die Aufmerksamkeit aller Flaneure auf sich zog. Seltener wurden sie auch von einem gut gekleideten und würdevollen älteren Ehepaar begleitet, das dadurch auffiel, dass beide Eheleute ein goldenes Monokel trugen, und zwar in symmetrischer Manier auf den entgegengesetzten Seiten, einmal rechts, einmal links, so als betrachteten sie das goldene Rund anstelle eines Ringes als Zeichen ihres ewigen ehelichen Bandes. Eines Tages steuerten die drei im Speisezimmer auf Voynich zu, als dieser gerade sein Mittagsmahl beendete und die letzten Löffel Vanillepudding aus seinem Schüsselchen kratzte. Zufrieden blieben sie vor ihm stehen, mit triumphalem Gesichtsausdruck, als hätten sie eben ein seltenes Tier erlegt. »Wie angenehm, hier in der Fremde endlich einen Landsmann zu finden«, begann derjenige mit der rundlichen Statur, um sich dann als Ingenieur Mrożek vorzustellen. Der verlegene Voynich war außerstande, etwas zu sagen, hatte er doch noch den Pudding im Mund, den er nun, in die Enge getrieben wie ein gehetztes Tier, nicht mehr herunterschlucken konnte. »Und wir dachten schon, Sie wären ein Teutone«, ergänzte der Zweite vorwurfsvoll. Mieczysław legte die Serviette beiseite und stand auf, als riefe man ihn zu einem Examen. Die Herren luden ihn zu einem Verdauungskaffee an einem anderen Tisch unter einer großen Palme. Voynich konnte die Einladung nicht ausschlagen und folgte ihnen in einem Kreuzfeuer der Fragen. Woher, wohin, wie und so weiter. Sie fragten ihn nach allem aus, doch Voynich gab ihnen lediglich ausweichende Antworten, als hätte er etwas zu verbergen, was wiederum die Fragenden in ihrem Eifer noch bestärkte. So wollten sie wissen, woher er komme, was er mache, wie alt und ob er verheiratet sei, was er studiere und bei welchem Professor, was er ein ganzes Jahr lang in Dresden getrieben habe. Und warum er so blass sei, wie fortgeschritten die Krankheit bei ihm sei, welches Jahreseinkommen sein Vater verzeichne. Und was er anschließend machen wolle. Und ob Semperweis ihn ebenfalls fortwährend beleidige. Und endlich, wer die anderen Bewohner aus dem Gästehaus seien und was er von den Preisen im Dorf halte. Wie viel sein Zimmer koste und ob er eine billigere Unterkunft wisse. Wer Sidonja Patek sei, ob sie einen Gatten habe oder möglicherweise eine Jungfrau von Lesbos sei. Als sie alle Fragen gestellt hatten, war der Kaffee bereits ausgetrunken. Nun gingen sie dazu über, sich zu rühmen. Ingenieur Mrozek etwa war der angesehenste Experte für moderne Dreschmaschinen. Eine der Damen hingegen betrieb Seidenmalerei. Sie sprachen durch die Nase und dehnten die Vokale, wobei sie über die Köpfe der Sitzenden hinwegblickten, als befände sich irgendwo weit oben, in höheren Gefilden, ihre wahre Heimat, als schöpften sie von dort ihre Kraft. Es wundert daher kaum, dass Wojnitsch nun, sobald er bemerkte, dass das Grüppchen sich näherte und ihre Wege sich kreuzen könnten, eilends abbog und das nächste Brückchen über den Bach nahm, um in Richtung Wald zu gehen, oder aber die Gegenrichtung in den oberen Teil des Dorfes einschlug, oder es gar riskierte, die Konditorei oder die Post zu betreten, um sich vor ihnen zu verbergen. Ihnen zu begegnen war die größte Gefahr auf seinen Spaziergängen. Wovor fürchtete sich Mieczysław, dass er diese Leute tunlichst mied? Etwa davor, dass sie sein so sorgsam errichtetes Selbstbild eines Menschen, der mit sich im Einklang war, sich wohl und selbstsicher fühlte, einreißen könnten? Dass sie ihn zurückschaffen könnten nach Lemberg, vor das Angesicht aller seiner damaligen Verfolger, in der Schule, auf der Straße, in den Arztpraxen, in der eigenen Wohnung? All jener Ärzte, die angesichts seiner besorgt die Köpfe wiegten und schnalzten, dass sie ihn in niedrige, heiße Küchen zerren könnten, in denen ohne Unterlass schwarz-sauer gekocht wurde, in die Keller, in deren Dunkel Kröten auf Haufen von keimenden Kartoffeln hockten und vor deren Fenstern die Stiefel des Onkels knallend vorbeimarschierten, während seine Hand sich eisern um den Oberarm des kleinen Mieczys schloss. Er zog es vor, zu dieser Welt zu gehören, die ihn noch nicht kannte und gegenüber der er noch die Zeit hatte, sich zu definieren. Lieber wollte er riskieren, dass diese Welt ihn auch irgendwann enttäuschte und er sich wieder irgendwohin flüchten, an einen abermals anderen, noch ferneren Ort begeben müsste, um nicht erneut jenem wohlbekannten, hoffnungslosen Zustand anheimzufallen, in dem man für sich selbst und für andere nichts als Belastung ist. Fast hatte er es sich schon bewusst gemacht, dass die Krankheit ihm zu einem überaus passenden Zeitpunkt in seinem kurzen Leben geradezu gelegen kam, indem sie ihm die Chance gab, sich selbst neu zu formulieren, und dass er sich eigentlich glücklich schätzen konnte, hier zu sein, in diesem an den Wassern eines unterirdischen Sees erbauten kleinen schlesischen Kurort. Von allen ihm verschriebenen Anwendungen verabscheute Wojnitsch das Regenbad von Anfang an aus tiefstem Herzen. Eine Dusche mit einer Wassertemperatur von 6 bis 8 Grad, mit der sein halbnackter Körper nahezu 20 Sekunden lang traktiert wurde, um auf diese Weise die Abwehrkräfte seines Organismus zu stimulieren. Wo es ging, versuchte er, diese Anwendung zu vermeiden, indem er vor dem Doktor angab, an erhöhter Temperatur oder Schwäche zu leiden. Auch weil die Regenwasservorrichtung von einem älteren Mann mit militärisch vierschrötigem Aussehen bedient wurde, dem Pfleger Schwarz, der die Delinquenten mit umso sadistischerem Vergnügen übergoss, je mehr sie unter dem eisigen Wasser bibberten. Mit einer Hand hielt Wojnitsch seine Badehose fest, mit der anderen bedeckte er seine empfindlichen Brustwarzen, während Herr Schwarz das mit Löchern versehene Ende des Schlauchs erbarmungslos auf seinen armen, zitternden Körper richtete. Schwarz versuchte jedes Mal, ihn zu beschämen, indem er ihn anbrüllte wie einen Kadetten. »Komm schon, Bursche, sei kein Jämmerling. Mehr Willensstärke. Sei ein Mann, kein Weib. Und stramm gestanden, Soldat!« Außerdem musste Wojnitsch sich einer Anwendung namens Strahlendusche unterziehen, die in 2-mal täglichen kalten Güssen über den Hinterkopf bestand. Die Güsse sollten die Aktivität der Haut anregen und Wojnitschens schwächlichen Körper stärken und abhärten, vor allem aber sollten sie den Organismus widerstandsfähig gegen die Wetterbedingungen machen. Manchmal war Mieczysław dem Weinen nahe, und er hasste Herrn Schwarz, der in Langwaltersdorf zu Hause war, von ganzem Herzen. Außer diesem betätigte sich dort noch ein Bademeister, der von allen nur Oskar genannt wurde, ein großer und breiter Kraftlackel mit kahlrasiertem Kopf, der meistens schwieg und ansonsten sanft von Gemüt war. war der durchgefrorene Wojnicz endlich der Hand von Henker Schwarz entronnen, rubbelte Oskar ihn fest mit einem rauen Handtuch ab und knetete seinen bejammernswerten Körper wie einen Brotteig, während er ein wärmendes Öl in seinen Rücken einrieb. Am Anfang des Aufenthaltes hatte Wojnicz über leichten Durchfall und Magenbeschwerden geklagt. Dies war gewiss eine Folge der Ernährungsumstellung und der Anpassung an das hiesige Klima und Wasser. Dr. Semperweis verordnete ihm Pepsin, das die Magentätigkeit anregen sollte, sowie zum Abend die Einnahme von Doverschem Pulver, das sich hier äußerster Beliebtheit erfreute. Es war eine Mischung aus einem Teil Opium, einem Teil pulverisierten Brechwurzes und 8 Teilen Milchzucker, die schweißtreibend und schlaffördernd wirkte. Wojnitschens Lieblingsplatz im Kurhaus war der Wintergarten, in den man vom Speisezimmer aus gelangte, das von 6 großen Tischen beherrscht wurde, an denen alle Patienten in mehreren Partien nacheinander speisen konnten. Die Mittagessen waren für Mieczysław recht ermüdend, weswegen er überlegte, auf sie zu verzichten und gänzlich zu Opitzens und Raimunds Küche überzugehen. Wojnicz bekam seine Mahlzeiten in der letzten Runde, wenn das Speisezimmer bereits recht leer und, das Wichtigste, jenes Grüppchen von Polen nicht anwesend war, das mit der ersten Runde speiste. Mieczysław saß meist in Gesellschaft eines betagten Ehepaars aus Schweden und 2 älterer Russinnen bei Tisch, die andere Sprachen außer der eigenen nur dürftig beherrschten, weswegen er sich nicht zur Konversation zwingen musste. Das Mittagessen war meist außerordentlich schmackhaft, so gab es etwa heute gebratene Forelle in Mandelsoße, die Spezialität des Hauses, dazu gebackene Schwarzwurzeln sowie Bratkartoffeln mit Speck und viel Zwiebel. Außerdem sehr gelbe, mit Schnittlauch garnierte Setzeier. Zum Dessert Sorbets verschiedener Geschmäcker. Am meisten mochte er das Brombeersorbet. Wojnicz hatte schnell gelernt, dass nach einem solch üppigen Mahl ein Kaffee gut tat, den er im Wintergarten an einem Metalltischchen mit durchbrochenem Muster zu trinken pflegte. Dabei sah er auf den Park hinaus. Diesem saß er auch zugewandt, damit niemand ihn ansprechen konnte, und blätterte deutsche Zeitungen durch, in denen er mit echtem Interesse die Anzeigen und Artikel über Mode las. Im Wintergarten wuchsen gewaltige Philodendren mit löchrigen Blättern, und Palmen versuchten mit gespreizten Fingern, die großen Fenster zu öffnen, um nach draußen zu gelangen. An der sonnigsten Stelle standen Kakteen, der größte Kaktus maß über 2 Meter, und ein Stückchen weiter verschiedene Pflanzen, deren Namen er nicht kannte. Es war hier immer feuchter als in den anderen Räumen, und es roch wundervoll nach aufgelockerter Erde und, so wollte es ihm scheinen, nach Ozon. Der Korbsessel, in dem er sich bequem zurücklehnte, knisterte bei jeder Bewegung. Das leise Geräusch erinnerte Mieczysław an die schönen Zeiten mit Vater und Onkel in Zaleszczyszki, wo sie in Korbsesseln aus Weidengeflecht am kalten, flachen Fluss saßen und der Onkel ihnen Eiscreme in Waffelhörnchen holte. Der Geschmack dieser Eiscreme setzte den Maßstab für Mieczysławs ganzes Leben, so dass er alle weiteren Eiscremes mit jener einen verglich. In dem Korbsessel im Wintergarten des Kurhauses nun kamen ihm verschiedene Erinnerungen. Er hatte nicht einmal gewusst, dass er so viele besaß. Schließlich war er ein junger Mensch und hatte bisher nicht viel über sich selbst nachgedacht. Es zeigte sich, dass er sich an kleine, vollkommen unwichtige Begebenheiten erinnerte, wie zum Beispiel, dass er einmal vom Onkel ein wenig Kleingeld bekommen hatte und zum Kolonialwarenladen gegangen war, um sich Grillagebonbons zu kaufen. Als er vor der Ladentheke stand, stellte er fest, dass das Geld nicht mehr in seiner Jackentasche war, wo er es eben noch hineingesteckt hatte. Sein Erstaunen war gewaltig. Er tastete jeden Winkel seiner Kleidung ab, versuchte, die Form der Münzen zu ertasten, doch das Geld war und blieb verschwunden. Kaufmann Minzer, der ihm eben die Papiertüte mit der Süßigkeit über die Theke reichte, sah ihn mit wachsender Ungeduld an, bis er schließlich ärgerlich wurde und den nächsten Kunden heranbat. Der kleine Mieczys verließ den Laden und brach im Hauseingang in Tränen aus. Danach suchte er mit den Augen Zentimeter um Zentimeter des Weges ab, den er von ihrer Wohnung im ersten Stock bis zum Laden gleich an der Ecke zurückgelegt hatte. Er fand nichts. Bis heute wusste er nicht, was mit dem Geld geschehen sein mochte. Zu Hause erzählte er aber, dass er alle Bonbons bereits aufgegessen habe, was den Onkel zum Lachen brachte und den Vater missbilligend seinen Mund verziehen ließ. Doch lieber wollte Mjetschis der Gier bezichtigt werden, denn einer derartigen Tölpelei. Auch an das Baden zu Kinderzeiten, erinnerte er sich, war es doch stets von einer nervösen Hektik begleitet gewesen. Der Vater übergab ihn ungern in Glycerias Hände und zog das Abfragen der Gebete in die Länge. Danach brachte er das Kind in Glycerias Königreich, die Küche, auf deren Boden bereits eine Zinkwanne voll heißen, dampfenden Wassers wartete. Glyceria empfing das Kind mit ihren molligen Armen, die Ärmel bis zum Ellenbogen aufgekrempelt, das lächelnde Gesicht von der Hitze gerötet, und von hier an hatte der kleine Mjetschis Teil am Baderitual. Glyceria half ihm, sich zu entkleiden, er tauchte in das warme Wasser, und sie schrubbte ihn mit einem Schwamm, der nach der Seife duftete, die sie eigens für seine zarte Haut bereithielt und die niemand außer ihm benutzte. Dabei plapperte sie unentwegt auf Polnisch und Ukrainisch auf ihn ein, wie es niemand sonst tat. Er war ihr Perlchen, ihr Seifenbläschen, ihr Leberblümchen, ihr Korellchen und Engelchen. Die Fülle an Namen berauschte den kleinen Mjetschis, er war schier überwältigt von den Bildern, die sich wie durch Magie vor seinem inneren Auge eröffneten. Kostbare Kleinode, Kirchen, weite Wälder, Gärten, die ganze Welt war darin und noch andere Welten, die er zwar nicht aus eigenem Erleben kannte, deren Gestalt er sich aber ausmalen konnte. Seine Körperteile waren Beinchen, Füßchen, Härchen, das Brüstchen und so benannt fühlte er sich wohl und zufrieden mit sich selbst, ja, verspürte sogar einen gewissen Stolz auf seine Existenz. Und das war ein Gefühl, das sich niemals einstellte, wenn er mit dem Vater zusammen war. Er schaute hinab auf seinen gewölbten Bauch, und dieser Bauch war ein Bäuchlein, und das Loch darin ein Näbelchen. Glyceria gurrte ihre Koseworte, und von ihrer Stirn tropfte der Schweiß, weil die ganze Küche sich in ein Dampfbad verwandelt hatte. Später hob sie Mjetschis auf den Tisch, auf dem ein Handtuch ausgebreitet lag, und trocknete ihn ab, kitzelte ihn unter den Äxelchen oder tat, als wollte sie ihm die Zehchen abbeißen. Mjetschis dachte stets daran, nicht zu laut herauszulachen, er fürchtete, den Vater zu alarmieren, der dann gewiss hereingestürmt käme und die Kälte aus dem Flur mit sich brächte, die dieses köstliche Spiel erfrieren ließe. Daher kicherte er nur leise. Der frische Flanellpyjama war steif und kratzte, doch Mjetschis wusste schon, dass er sich morgen früh, nach der ersten Nacht, wieder anfühlen würde wie sonst auch, weich und behaglich. Die Zeit glättete alle rauen Kanten und machte die Welt freundlicher. Wenn er dann im Pyjama dasaß, holte Glyceria den Kamm und kämmte sein blondes, zum Pagenkopf geschnittenes Haar. Nie konnte sie sich dann zurückhalten, es in Zöpfe zu flechten. »Es ist so fest, dein Haar, so dicht«, sagte sie jedes Mal, »und das war wundervoll«, kam doch zu seinem ganzen Repertoire an kostbaren Dingen, die er besaß, nun noch das Haar hinzu. Natürlich entflocht Glyceria die Zöpfe gleich wieder, legte ihm das Haar aber über der Stirn in Wellen, die der Vater gleich wieder zerzauste, wenn er kam, um ihm eine gute Nacht zu wünschen, und Mjetschis im kalten Zimmer in der frisch gestärkten Bettwäsche lag, eine Wärmflasche bei den Füßen und in Erinnerungen an die allwöchentlichen Liebkosungen beim Bad schwelgte.